Sternekreuzer, Freunde.
Moin, der Kreuzfahrt-Podcast. Präsentiert von der Crew aus dem Heimathafen.
Oh, Vaters, wir haben uns einen schönen Rum eingegossen.
Prost, mein Junge.
Prost. Der Rum passt zur Seefahrt wie die Faust auf das Auge.
Ohne dem geht's nicht.
Nicht. Schön. Ihr lieben Zuhörer, ist wieder Podcast-Zeit. Moin, mein Kreuzfahrt-Podcast startet heute mit einer historischen Ausgabe. Und zwar machen wir ein bisschen Zeitgeschichte. Und ich könnte keinen besseren für den Podcast gewinnen können wie dich.
Danke, mein Junge.
Papa, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Wir haben uns gedacht, wir werden heute mal eine Folge aufnehmen. Und zwar, wenn wir ein bisschen darüber sprechen, wie das Thema Seefahrt zu DDR-Zeiten gewesen ist. Du bist lange Jahre zur See gefahren, zu DDR-Zeiten. Und unsere ganze Familie ist ja eine Seefahrerfamilie. Oma hat angefangen, 62, dann warst du unterwegs. Dann hat Julia, Mutti, Marlene und ich die Seefahrt kennenlernen dürfen. Und Papa, ich freue mich, dass wir jetzt mal ein bisschen in der Vergangenheit kramen.
Ich auch. Hoffentlich weiß ich noch alles.
Wieso nicht?
Na, 35 Jahre her.
Ja, ja, gut, aber das sieht man dir ja nicht an.
Nee, das weiß ich. Nee? Danke.
Ja.
Was trinkst du?
Ich rum. Prost. Lass uns mal einen schnasseln. Du, das ist ein ganz interessantes Thema heute. Und ich glaube auch, dass viele Zuhörer interessiert sein werden, wie das damals zu DDR-Zeiten das Thema Kreuzfahrten war, wie sich das angefühlt hat, wie man dazu gekommen ist, wie das Thema Kreuzfahrten sich verändert hat in der Zwischenzeit zur heutigen Kreuzfahrt, wie wir die alle kennen. Und damals war es ja nun mal eine ganz besondere Zeit. Du bist gefahren von 1987 bis 90.
Ja.
Ja. Und du warst damals, wenn wir jetzt mal über das Thema Kreuzfahrten zu DDR-Zeiten sprechen, es ist ja schon auch ein Thema mit Tradition.
Ja.
Oder? Das erste Kreuzfahrtschiff der DDR war damals die
Fritz Heckert.
Die Völkerfreundschaft, glaube ich. Nee, als erstes die Völkerfreundschaft, dann wurde die Fritz Heckert in Dienst gestellt. Mhm. Habe ich mich nämlich mit einem ganz interessanten Seefahrer in Warnemünde drüber unterhalten, weil ich nämlich gesagt habe, die Fritz Heckert war die erste, war sie nicht. Die V1 war die erste. Und dann kam die Fritz Heckert dazu. Und dann ist die V1 abgelöst worden, die Völkerfreundschaft von der Arkona, wo du drauf warst.
Ja, richtig.
Wahnsinn.
Also die Völkerfreundschaft war ja ganz bekannt. Also die war in der DDR sehr bekannt. Mhm. Da gab es auch so eine kleinen Modellschiffe, wie du sie auch hier in Groß hast. Die konnte man den Kindern schenken und viele haben davon geträumt, einmal im Leben auf so einem Schiff fahren zu dürfen. Das war schon immer ein Traum für alle Leute, sowas mal erleben zu dürfen. Und ich weiß, die Völkerfreundschaft damals, die fuhr ja auch die ganzen bekannten Routen, Polen, Gdynia, Russland, also Sowjetunion damals, Leningrad hoch. Das waren natürlich interessante Ausflüge. Und ich weiß, ich habe letztens bei der Auflösung des Haushaltes von meiner Tante, sage ich mal, die Fritz Heckert gefahren ist, ein Album gefunden, wo die in Marokko waren und überall.
Toll.
Zu DDR-Zeiten, muss man sagen. Das heißt natürlich auch, das waren alles ein bisschen ausgesuchte, gute Mitarbeiter in der DDR.
Darüber reden wir gleich, wie das sich zusammengesetzt hat, wer überhaupt auf Kreuzfahrt gehen durfte, weil zu DDR-Zeiten gab es ja beschränkte Reisemöglichkeiten. Darüber reden wir gleich auch noch, warum es sowas Besonderes war und wer überhaupt reisen durfte. Wir lassen uns ganz kurz nochmal über die Völkerfreundschaft sprechen. Die hatte eine recht bewegte Zeit gehabt. Die haben sie jetzt erst vor 2 Monaten verschrottet in Gent.
Ich sage nur Andrea Doria.
Ja, ne? Gab es einen Seeunfall, ne?
Genau.
Ich glaube, mit einigen Toten.
Genau.
Vor New York sind die beiden Schiffe zusammengestoßen. Die Andrea Doria ist darauf gesunken. Mhm. Und die damalige Stockholm, die danach erst zur Völkerfreundschaft wurde, hat einen schweren Schaden am Bug.
Ja.
Mit einem großen Loch, was dann repariert wurde. Und danach ist es dann die Völkerfreundschaft geworden.
Ja.
Spannend.
Ja, ein sehr seefestes Schiff.
Ja.
Schnittig. Total seefest, damit über den Atlantik zu fahren, war anders als mit der Arkona. Das war dagegen ein leichtes Schiff.
Mhm. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Dann hat man sich dann überlegt, dass man die Arkona kauft. Wie ist es dazu gekommen, dass man die Arkona gekauft hat, Papa?
Da waren wir alle selbst überrascht, muss ich sagen. Weil die kurzfristig über Hamburg zum Verkauf stand. Die ist in millionenfach Minus gefahren, wurde damals in Dienst gestellt über die Stadt Hamburg. Mhm. Böse Zungen behaupten, als das Rauchverbot aufkam, damit Werbung zu machen, hat Astor gesagt, lass doch das Schiff laufen auf uns, heißt Astor und damit haben wir auch eine Reklame. Ist aber nicht bestätigt, sag ich mal, das waren nur so die Gespräche und ja, und dann stand auf einmal dieses Schiff zum Verkauf. Und das Schiff wurde dann gekauft von Südafrika. Mhm. Apartheid-Regime heißt natürlich auch, wir als DDR wollten mit Apartheid-Staaten nichts zu tun haben und von denen hätten wir auch nie das Schiff gekauft. Deswegen brauchte man einen Sub.
Strohfirma
in der Bundesrepublik, die dann das Schiff an die DDR für 165 Millionen, so wie ich das weiß, verkauft hat.
Toll. Ein ganz tolles Schiff, ne? Ja. Sah ja ganz anders aus als die Völkerfreundschaft.
Schnittig, schick. Es war ein ganz
total modern.
Schiff. Ja.
Gab auch ein Schwesterschiff noch, Paul.
Ja, ein russisches.
Ein russisches. War genau der Bautyp, ist aber dafür Russland, für die Sowjetunion gefahren, ne?
Ja. War ich auch mal drauf, wir lagen mal nebeneinander in Venedig und hab mir das mal angeguckt. Nicht so hübsch wie wir. Mhm. Ist natürlich auch so, das war das erste Schiff, was ich so empfunden habe. Mhm. Ich war auch auf der Berlin in Genua und hab mich da mal umgesehen, wie das Schiff aussah. Das fand ich kitschig zum Beispiel, ne? Das Berlin so mit Goldrahmen, Gemälde, alles sowas.
Klassisch Kreuzfahrtschiff.
Das war nichts für uns. Also das war nicht so modern und schick, so wie unsere Arkona.
Mein Lieber, jetzt müssen wir über die Arkona sprechen. Dann ist die Arkona dann überstellt worden. Die DDR hat das Schiff dann als, ich sag mal so, als Traumschiff, als weiße Lady in Betrieb genommen.
Ja.
Und jetzt fragen sich sicherlich viele Zuhörer, wie das zu DDR-Zeiten möglich gewesen ist, mit so einem Schiff in den Urlaub zu fahren, auch ins kapitalistische Ausland. Mhm. Und wer dafür in Frage kam, wie war das? Waren das alles Stasi-Mitarbeiter oder waren das... Was waren das für Leute, Papa?
Nein, erstmal muss man generell sagen, dass man sich für eine solche Kreuzfahrt nicht bewerben konnte.
Ja.
Man konnte so viel Geld.
Die konnte haben. Man nicht wie heute bei uns im Reisebüro Kreuzfahrt so reingehen und sagen, ich möchte jetzt mal mit Arkona fahren. Ging
nein,
nicht.
Nein.
Nein.
Ging überhaupt nicht, weil der zentrale Verteilerschlüssel lief über den FDGB, über unseren Hauptcharterer. Die saßen ja in Berlin, der Bundesvorstand.
FDGB heißt was?
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund.
Ja.
Das ist die klassische Gewerkschaft gewesen.
So,
und die haben natürlich über die Großfirmen, die wir hatten, ja auch Großbetriebe und so weiter.
VEB?
Nee, VW hatten wir nicht.
VEB?
VEBs, ja, die großen volkseigenen Betriebe. Mhm. Die hatten dann ein Kontingent gekriegt.
Aha.
Also die hatten innerhalb der Firmen so einen Kultur- und Sportfonds, K&S-Fonds hieß der.
Mhm.
Und davon haben sie auch solche Reisen mitfinanziert, sodass die Leute, die darauf kamen, zum Teil auch, die Reise umsonst kriegt.
Mhm.
Finanziert für ihre fleißige Arbeit.
Aha, also es war eine Auszeichnungsreise für fleißige Arbeiter im klassischen Bauern- und Arbeiterstaat.
Ja, kann man so sagen.
Kann man so sagen.
Ja.
Und wie ist das jetzt gewesen? Das waren also Mitarbeiter, die sich das verdient hatten. Die waren ja dann eigentlich auch ein bisschen linientreu, oder? Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Ich habe damals immer in meinem Entree gesagt, hier, Arkona heißt nichts anderes als alles rechtschaffende Bürger mit nennenswerten Arbeitsausfall. Ja, so ungefähr, sag ich mal.
Schön. Papa, wie bist du jetzt aber dann überhaupt aufs Schiff gekommen?
Ja, das war
Wie war das bei dir? Du warst ja auch noch recht jung.
Ich war damals 33, meine Frau 20 oder 21.
Meine Mutti.
Deine Mutti. Du warst 3 Jahre und deine Schwester war 1 Jahr.
Mhm.
Ich habe damals als amtierender Direktor im Bezirkskabinett für Kulturarbeit gearbeitet. Mhm. Und es gibt ja von der DSR, wir unterlagen ja der deutschen Seereederei.
Mhm. Die größte Reederei der Welt damals.
Genau.
Mhm.
Da gab es so einen Werbeverantwortlichen, der also Personal eingestellt hat, so ein Headhunter. Und ja, der kam zu mir in die Firma und hat gesagt, Genosse Schulz, wir brauchen einen Kulturoffizier.
Ja.
Und wer soll das kennen? Du kennst hier den ganzen Bezirk, du kennst hier das ganze Land, warst unterwegs, hast vieles gemacht, hast selbst Künstler eingestuft. Wen kannst du uns denn empfehlen, der da als Kulturoffizier arbeiten würde? Ich sage, ich würde echt gerne machen.
Ich kenne keinen Besseren als mich, hast du gesagt.
Nein, so nicht.
So nicht. Ein bisschen mehr
so Bescheidenheit. So arrogant war ich noch nicht damals.
Nein, nein. Nein, nein, aber du hast gesagt,
ja, ich habe gesagt, ich würde es machen.
Okay.
Super, sagt er. Ne?
Mhm.
ich werde mal nachfragen. Ne?
Ja, du musst ja aber auch das okay holen, ne? Ich meine, oder hast du einfach mutig gesagt, du, pass auf?
Nein, das habe ich ihm schon gesagt. Ich habe gesagt, ich habe eine junge Frau und zwei kleine Kinder. Mhm. Also bevor ich hier irgendwas zusage, muss ich schon erstmal mit meiner Frau sprechen.
Ja.
Ja. Sie überrascht. Ich sage, was hältst du davon, wenn ich das und das mache? Und da sie ja aus der Seefahrtsfamilie kommt,
ja.
Vater zu See gefahren, Mutter zu See gefahren, sagte sie, ich kann mir das vorstellen. War ja damals so, die Reisen gingen maximal ein Vierteljahr, dann warst du zwei Monate zu Hause. Also es war schon, es ging schon, sage ich. Ne? Das war natürlich
für
uns.
Für jemanden, der auf zwei kleine Kinder nicht aufpassen konnte.
Das war,
der hat das mal schnell entschieden.
Es war schon für uns ein sehr interessanter Job.
Ja, weil der verdienst auch.
Ja, ich muss auch sagen, ich war ein Kulturoffizier auf der Arkona, gab es nur einen in Deutschland. Das war ich.
Genau.
Ne? Mhm. So, und vom Verdienst her, ich weiß nicht, der Durchschnittslohn in der DDR lag damals so bei 700
Mark.
Mhm. Ein guter Lehrer verdiente so 890. Ich weiß, meine Mutter war ja Lehrerin. Mhm. Die sagte immer so, 890 Mark verdient sie. Und ich habe damals als Kulturoffizier, ich war ja im Rang eines zweiten Offiziers. Du warst ja als Entertainment Manager im Rang eines ersten Offiziers.
Mhm, genau.
Hatte ich 1400 Mark verdient.
Boah, das ist fast doppelt so viel.
Ja, und dazu kam ja, wir kriegten ja für jeden Tag, den wir außerhalb der Drei-Meilen-Zone waren, kriegten wir 6 Westmark.
Westmark?
Ja, zum Gehalt dazu. Und damit konnten wir im Duty-Free-Shop, Intershop und so weiter einkaufen.
Super.
Ja, daher hattest du deine Jeans zum Beispiel.
Ja, ja, ich musste dich immer verteidigen, ne? auf dem Schulhof. Ne? Du, toll. Aber sag mal, dann hast du dich entschieden, das zu machen, alles klar.
Ja.
Es war klar, wie lange du arbeiten musstest. Und wie ging es denn dann für dich los?
Ja, erst mal, mit der ersten Reise. Erstmal stand noch nicht fest, ob ich überhaupt fahren darf. Man musste ja durchgecheckt werden, das weißt du ja. Die haben sich dann in der Nachbarschaft...
Also musste man in der Stasi sein? Musste jeder in der Stasi sein, der damals auf dem Schiff gearbeitet hat?
Nein, gar nicht.
Nee.
Man musste als Offizier wohl in der Partei sein oder in der LDPD, das waren ja die Blockparteien.
Mhm.
Das sollte man schon haben, sage ich mal, damit man Offizier werden kann dort an Bord.
Mhm.
Aber ich war damals in der Partei als Bezirksdirektor so und so. Also die so im Rahmen eines Hochschulstudiums Leitungen übernommen hatten, die waren noch in der Partei, also muss man so sagen.
Mhm.
Ja, und an Bord, nein, Quatsch.
Gab es da überhaupt die Stasi an Bord, Papa?
Ja, es gab sogar einen Hauptberuflichen von der Offizier für Sicherheit, der von der Stasi bezahlt wurde. Und
das wusste jeder.
Das wusste jeder an Bord. Und der hatte sicherlich auch seine Informanten an Bord. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Dritte oder jede Fünfte von der Besatzung ein Informant gewesen ist. Ist mir ferngeblieben. Ich habe ja auch noch keine Stasi-Unterlagen gelesen oder sonst was.
Du hast deine noch nicht angefordert?
Nö, ich war immer zufrieden mit dem, was ich so erreicht habe im Leben. Und ich hätte kein glücklicheres Leben haben können. Und deswegen habe ich gesagt, das interessiert mich alles nicht. Wenn ich mir das jetzt anlese und gucke, wer mich da vielleicht irgendwie denunziert hat, wäre ich nur enttäuscht. Und das wollte ich nicht sein.
Außerdem ändert sich ja dein Leben dadurch auch.
Mein Leben hätte sich nicht geändert dadurch.
Aber wie hat man darüber auch so gesprochen, wer dafür in Frage kommt? Ich meine, das war ja sicherlich auch ein heißes Thema, oder?
Also das war generell in der DDR ein heißes Thema.
Mhm.
In der DDR hat man so und so gesprochen. Also unter Freunden konnte man auch einen politischen Witz erzählen.
Ja.
Woanders musste man so erzählen, als wenn man ein ganz treuer DDR-Bürger gewesen ist. Da wusste man auch, da sitzen dann zwei von der Stasi irgendwo am Tisch, die das weitertragen. Also wir waren eine gelernte Bürgerschaft, die wusste, wie sie sich wo verhalten musste, damit sie nicht auffällig wurde.
Okay.
Ne? Und das war genauso an Bord. Also man wusste schon, der oder der, die arbeiten bestimmt für die Staatssicherheit und da hat man sich ein bisschen zurückgehalten.
Mhm.
Das Bordleben war so und so. Entweder hast du Freunde gehabt oder Leute, die du nicht mochtest. Na gut, die hast du ignoriert. Mit denen wolltest du auch nichts zu tun haben.
Das hat man aber heute auch noch so.
Ist heute noch so an Bord. Ne?
Mhm.
Aber deswegen war das so, wie als wenn das Familie, als wenn das Brüder und Schwestern sind, die eng zusammenhalten.
Mhm. Aber war doch aufregend, oder? Die erste Fahrt, wo du gesagt hast, du musstest ja auch die Seedienstauglichkeit musstest du auch machen, wie wir damals. Du hast ein Seefahrtsbuch bekommen.
Das hast du ja gesehen, ich habe das noch.
Blenden wir gerne ein, genau. Mhm. Und du hast dann, als es losging, es war, glaube ich, Ende des Jahres 87, hast du eine erste Fahrt gehabt. Und die ging ja auch gleich recht weit weg.
Ja, erste Fahrt, das war ja vorher noch viel interessanter.
Na?
Also als es dann feststand, dass ich das werde, der Kulturoffizier, da musste ich dann zu Marschschneiderei in Rostock.
Mhm.
Zu Herrn Rachow, mein Nachbar.
Das war unser Nachbar
in
Dirko.
Der hatte eine Maßschneiderei.
Mhm.
Und der hat die ganzen Gala-Uniformen der Arkona genäht.
Toll.
Das heißt, Anprobe und mit Affenschaukel hier.
Ja,
noch alles. hast du ja auch da die Bild. Uniform, habe ich ja mitgenommen.
Ja.
Die hast du ja an deinem Büro in Rostock hängen.
Ja.
Das war, dann mussten wir ja diese Seerettungsübung machen in der Schwimmhalle in Warnemünde, genau. In Neptun. Da Rettungsflugs ein- und aussteigen bei Seegang und so weiter. Das mussten wir alles machen und dann ging es los. Ja, ich sollte die erste Reise gleich, die längste Reise, die eigentlich so das Jahr über lief, war nach Kuba.
Mhm.
Da sind wir über die Azoren, sag ich mal, nach Santiago de Cuba gefahren, dann von da aus nach Havanna, dann 3-4 Rundreisen um Kuba rum und dann wieder zurück, retour.
Ja.
So, und diese Reise, die sollte ich machen und mich sollte der bis dahin gefahrene Kulturoffizier Dieter Rach einarbeiten, der eine seemännische Ausbildung hatte, aber sie hatten ja keinen, der Kulturoffizier machen konnte.
Die hatten nicht so einen Schnacker.
Nee, war nicht so ein Schnacker. Das ist mehr so ein Akkurater gewesen.
Ja.
Also ich war so mehr der Verrückte und er war der Akkurate. Wenn okay. er gefahren ist, war der Oberzahlmeister immer zufrieden, dass er ihn hatte
ja.
und nicht mich, weil ich war zu verrückt da. Hab mich auch nicht verbiegen lassen und.
Nee, gehört sich auch so.
Da wollten wir mal so eine Außenparty machen. Mhm. Ne? So, morgens saßen wir in der Runde mit den ganzen Wirtschaftsoffizieren. Können wir das machen und so weiter? Alles nach draußen verlagern, Buffet und so weiter. Und ich wollte unbedingt draußen Session machen mit ja. Musik und
Halligalli. Ein bisschen Action.
Es war schlechtes Wetter. Und wir trafen uns um 12 Uhr. Alle waren so mit Mantel und so. Und ich kam mit Badehose, Walking Talking. Hey, eine geile Mucke machen wir heute, ne? Der Oberzahlmeister, der war im Grand Hotel in Berlin Chef vorher gewesen. Total akkurater.
Ja.
Der ist morgens übers Schiff gegangen und hat alles gesehen. Ob
ja.
da alter Kaffee noch im Café Neptun war oder ob draußen noch eine Flasche Cola rumstand oder irgendwas. Das hat er dann morgens in der Lage gleich ausgewertet. Total akkurater Mensch, aber auch natürlich nervig dann. Ne? Der hat
total.
Alles gesehen. Ne? Aber ich hab ihn schon geschätzt wegen seiner Autorität und auch wegen seiner fachlichen Kompetenz.
Mhm.
Hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja. Und dann habt ihr die Poolparty nicht gemacht.
Dann fiel die aus und er hat zu mir gesagt, Genosse Schulz, Sie haben genau 5 Minuten und melden sich dann in meinem Büro.
Schön, das sind ne? so die Ansagen, die man gerne hört, ne?
Ja, ja.
Ja, habe ich auch schon mal gehört. Ohne Genosse so. Früher war ja, ja. aber so der Wortlaut war wohl der gleich.
Also wenn wir für den Westen gefahren sind, für Seetours.
Da müssen wir drüber sprechen gleich. Das verstehen die meisten gar nicht.
Ja.
Weil das ist ja wirklich ein interessantes Thema, Papa. Dazu muss man jetzt wissen, ihr seid... Warum? Das verstehe ich nicht. Also ich verstehe es inhaltlich schon, aber es ist hochinteressant. Ihr seid als ostdeutsches Schiff
ja.
für einen Klassenfeind gefahren.
Ja.
Kann man das so sagen? Also es hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Ihr seid einfach für Westdeutschland gefahren
ja.
mit dem Schiff und habt westdeutsche Gäste an Bord gehabt
ja.
und ihr wart ostdeutsche Besatzung und seid für einen westdeutschen Reiseveranstalter gefahren, der euch ja. eigentlich im Grunde genommen geschartert hat. Wie kam es dazu?
Der auch kein ausgesuchtes Personal hatte.
Ja.
Die darauf kamen, sag ich mal. Die konnten sich ja bewerben, wie sie wollten. Die haben natürlich die deutsche Besatzung geschätzt.
Mhm.
Eine gut sprechende und gut funktionierende deutsche Besatzung. Wir hatten
ja.
alle eine gute Ausbildung, die an Bord waren.
Mhm.
Vom Servierkraft bis zum Kulturoffizier. Die hatten alle gute Ausbildungen gehabt. Das war schon eine Sache für uns, wo wir gesagt haben, da haben wir uns alle drauf gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil diese Sache hat man ja nicht gemacht, um unbedingt für den Westen zu fahren, sondern diese Sache hat man ja gemacht, um Valutamark einzufahren. War eine Idee.
Also
von
ihr als Crewmitglied? Oder das
Unternehmen.
Ach so, also ich meine die.
Schalk Golikowski hat da, der Devisen,
ja.
hat gesagt, lasst uns mal.
Für der war Westen. Der Devisenbeschaffer, ne? Muss man kurz erklären.
Das war der Devisenbeschaffer, Coco, für viele, die das gehört haben damals zur Wende, die ganzen antiken Möbel in Westen verkauft haben, hier ja. aufgekauft haben. Ja, das war unser Devisenbeschaffer und der hat gesagt, wir mussten das Schiff ja auch reparieren. Und das war ja in Bremerhaven oder so, das war ja im Westen und wir mussten es ja auch mit Valuta bezahlen, wir konnten es ja nicht mit unserer D-Mark bezahlen. Und so hat er es geschafft durch die Vermarktung, dass wir in den 3-4 Jahren, wo ich da gefahren bin, so 9 Millionen Westmark eingefahren haben für
Wahnsinn.
Die Reparatur in der Schiffe. Ne?
Ja.
Das war so der.
Also seid ihr, habt ihr einen festen Satz gehabt im Jahr, wo ihr für den Westen gefahren seid?
Ja, wir sind 200 Tage für die Gewerkschaft gefahren.
Ja.
Und die restliche Zeit entweder Sonderaktion, wie zum Beispiel Schibo uns mal gebucht hat.
Schibo hat euch gebucht?
Ja.
Ostdeutsches Schiff?
Ja, weil die gesagt haben, wir vertreten die ganzen Bäckermeister in Deutschland.
Ja. Mhm.
Die haben nie Zeit zum Feiern. Die haben nie Zeit,
ja.
irgendwo hinzufahren. Machen wir eine Kurzreise, nehmen die Arkona und fahren mit denen mal durch die Gegend.
Mhm.
So, und da knallten die Korken, das kannst du aber glauben. Als denn abends, ich habe da Diskothek gemacht, ich hatte eigentlich nur eine Kassette mit Musik, die habe ich noch von der Vorgängerin, die das Management beim Westen gemacht hat, geschenkt gekriegt.
Ach, ne? Ja, ihr hattet ja keine Westmusik.
Wir hatten gar nichts, wir hatten ja nichts. Die eine Kassette, damit stand ich und habe dann Disco gemacht mit denen.
Super.
Und die haben gefeiert und getrunken, die kamen dann, bis dann Schibo gesagt hat, es ist alles jetzt frei, ihr könnt euch bestellen, was ihr wollt. Dann kamen die hier mit Champagner und haben es mir auf den Tisch gestellt. Kannst du trinken, das hat alles Schibo bezahlt, weißt
echt?
Du?
Ich sag, nein. Super.
Ja, wir echt? Sehen uns, wenn wir die Wiedervereinigung haben.
Echt?
Ne? Ja, ach. Ich sag, na, das wird es wohl so schnell nicht geben, ne?
Ja.
Es kam schneller, als man dachte, ne?
Ja.
Aber die haben sich natürlich gefreut und haben sich, die haben sich endlich mal gehen lassen können und konnten so feiern, wie sie es wollen.
Ja. Cool.
War toll. Und so eine Reise hatten wir ja auch, also 200 Tage Gewerkschaft, denn diese Sonderaktion für ZK der SED sind wir gefahren,
mhm.
für die Mitarbeiter des ZKs der SED. Wir sind mit allen Olympiasiegern gefahren als Sportler.
Echt?
Damals Schenk noch, Christian Schenk, 10-Kampf-Weltmeister geworden.
Aha.
Fuchs, Speerweltmeisterin, den Speerwurf.
Echt?
Die waren alle an Bord. Ambler.
Toll.
Trainingsstrecken aufgebaut und Oberdeck und so weiter. Wir haben gegen die Volleyball gespielt. Der Erd war noch mit, mhm. der Chef. Und da haben wir gegen die Volleyball gespielt und wir waren eine eingespielte Volleyballmannschaft, muss mhm. ich sagen. Ne? Wir kannten die Besonderheiten mit dem Netz oben und haben jedenfalls die Mannschaft geschlagen.
Ach.
Mit den Olympiasiegern.
Echt?
Und da hat der cool. Ewald gesagt, ihr spielt nicht mehr gegen die Mannschaft.
Ja.
Und wir hatten richtig mit Fahne hoch. Weißt
ach,
du,
echt?
Ja, ja.
Super.
Und ein Sieg für die Besatzung. Ja.
Ja, super.
Das waren schöne Zeiten. Mit denen sind wir übrigens auch nach Tunis gefahren und Limassol.
Mhm.
Also da waren ja. dann auch schon besondere Fahrten
ja.
geplant. Nicht nur jetzt Helsinki oder die Azoren, mhm. sondern das war eine Kurzreise, so 7 Tage, 8 Tage, weil die auch wieder ihr Trainingsprogramm brauchten.
Ja.
Aber die kamen nun von der Olympiade und die wollten sich einfach nur mal erholen und Spaß haben.
Ja. Waren das die Olympioniken von der DDR oder von der?
Ja. Nee, von der DDR. Alle, die eine Medaille gewonnen haben, waren halt drauf.
Toll.
Und auch die Trainer, ne? Und
ja, super. Papa, und wenn ihr dann so für die Westdeutschen gefahren seid, für die Gäste und auch natürlich für den Veranstalter, wie kamt ihr euch da so vor als Ossis? Also ich meine, wie war das für euch?
Also wir hatten erstmal kein minderwertiges Gefühl, weil die uns alle sehr nett und freundlich behandelt haben.
Mhm.
Da gab es keine Arroganz, sondern das war so, als wenn die Grenzen aufgemacht wurden und wir hatten eine Wiedervereinigung. Die Leute, die da gefahren sind,
ja.
sind auch nicht einmal gefahren, die sind jedes Jahr gefahren. Wir hatten VIP-Gäste, die hat bei Dr. Oetker gearbeitet,
mhm.
die wurden vom Chef Stuart persönlich von der Kabine begleitet zum Essen und alles.
Echt?
Also da gab es schon einige Sachen, wo man gesagt hat, na, das geht ja jetzt schon bald in der Betreuung zu weit, aber die sollten sich alle wohlfühlen.
Mhm.
Für uns war es wichtig, dass die sich wohlfühlen und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir irgendwie ausgenutzt wurden oder irgendwie falsch behandelt wurden. Die haben uns natürlich auch Trinkgelder gegeben. Das war für uns natürlich auch
ein
wesentliches Plus. Und wenn ich gehört habe, dass einige Servierkräfte in diesem Zeitraum, wo wir für die gefahren sind, bis zu 4.000 D-Mark Trinkgeld gekriegt haben, das hatten wir nicht gewusst. Das wussten wir nicht mal als Besatz. Ich weiß, der Kapitän, der ist mit mir zusammen zu Fuß in Limassol in die Stadt gelaufen und die Stewards sind vorbeigefahren mit dem Taxi, weil ich genug Geld hatte.
Quatsch, echt?
Ja. Also das war
Wahnsinn.
Ja. Aber es gab kein Neid. Also es war nicht so, dass einer futterneidisch war. Du hättest ja auch dich da bewerben können.
Ja.
Du hättest es da machen können. Deswegen, das war gut und aber die sahen schon schick gekleidet aus, wenn die von Bord gingen und wir vom Westen gefahren sind. Wusstest du nicht, sind das die Wessis oder sind das die Wessis?
Echt?
Ja, so toll. Also richtig schick.
Toll, Paul. Das heißt also, ihr habt eine gute Zeit auch mit den westdeutschen Gästen gehabt und,
ja.
und die auch mit euch.
Ja.
Ihr habt dort andere Aufgaben gehabt an Bord auch, kann man das so sagen?
Na, ich konnte ja nicht als Kulturoffizier fahren. Will ich dir nur mal ein Beispiel sagen?
Ja.
So, ich bin dann als Bademeister gefahren.
Was hab ich? Ist ja super.
Ich war ja mit der braungebrannteste
ja.
Offizier an Bord.
Ja.
Also bei mir dauerte das 3-4 Tage, dann war ich schwarz wie ein...
Wie Neger, kann man sagen.
Kann ja. man Neger sagen noch heute? Ich weiß es nicht.
Man darf alles sagen, weil jeder versteht auch, was man meint. Man meint es ja nicht despektierlich.
Nee.
Genau.
Na jedenfalls, und da haben die gesehen, wie ich mich da gequält habe, mit unseren aha. Scheuermitteln den Pool sauber zu kriegen.
Ja.
Da kam so ein Wessi zu mir und hat gesagt, Herr Schulz, ich fahre nächstes Jahr wieder. Ich bringe ihm mal ein Reinigungsmittel mit diesem Pool.
Echt?
Ich nicht so nett. Er kam. Er hat das Reinigungsmittel mitgebracht.
Ach.
Es war total lieb. Also so war das Verhältnis.
Ja, cool.
Ja,
toll.
Also ganz lieb und ganz nett.
Tolle Menschen
kennengelernt da.
Ein Mikrokosmos, den es ja in der wirklichen Welt nicht gegeben hat.
Ja.
Oder? Das kann man ja so sagen.
Kann man so sagen.
Das war ja wie eine Eklave.
Ja.
Ja, toll.
Aber die, es ist ja gleichwohl, die Westdeutschen uns besucht haben, ob auf Schiff oder an Land, die wurden ja alle mit offenen Armen empfangen hier und wurden nett behandelt. Und
ja, ihr ja auch. Es ist ja auch eure Erfahrung, die ihr gemacht
habt. War ja unsere Erfahrung genauso.
Mhm. Wie war das für euch, wenn ihr dort als Besatzung, das war ja ein zusammengeschweißter Haufen.
Ja.
Wie, und das waren ja nun auch, wenn ihr jetzt für die Gewerkschaft gefahren seid, das waren ja alles Linientreue. Da ist doch keiner abgehauen, oder?
Ach doch, wir hatten in der Zeit, wo die Arkona für uns fuhr, über 200, die das Schiff verlassen haben.
Ehrlich?
Sowohl Besatzung als auch Passagiere.
Das heißt, die Linientreuen, die eigentlich mit einer Auszeichnungsreise...
Wer weiß, wer heute linientreu ist.
Ja, da hast du recht. Aber so kann man es ja sagen. Ne?
Ja.
Es war ja dann doch so, dass... Ja. Wie ist denn das? Habt ihr das mitgekriegt?
Ich nehme mal an, dass es einfacher war, gut und fleißig zu arbeiten und dadurch aufzufallen, als mit dem Schlauchboot über die Ostsee zu fliegen.
Das stimmt.
Weißt du?
Da hast du recht.
Ja, da haben sie gesagt, habe ich die Reise, guck mal noch nach, ob wir da einen Westhafen drin haben. Und typisch war Helsinki oder Kanada, wenn hier Zwischenlandung war oder sowas.
Mit dem Flugzeug.
Da habe ich sogar gehört, ich hatte da auf Kuba die Rundreise, da war ein Pärchen drauf. Das war so eine garstige Alte und er war so ein lieber Kerl, ne? Und als er auf dem Rückflug war in Kanada, hat er den Transitraum verlassen.
Echt?
Und hat sich alleine bei der fliegen lassen.
Echt, der ist da geblieben?
Haben wir uns halb tot gelacht, weil wir die kannten, die Alte, ne?
Ja.
Ja, so eine gab's auch.
Ja.
Also, das gab's auch.
Und in Helsinki, sagtest du, war das auch so?
Ja, da sind auch viele abgestiegen und nicht mehr wiedergekommen.
Hast du das mal erlebt?
Ja, ja, ich bin mal durch die Stadt gegangen, durch Helsinki. Man kennt ja seine Urlauber, ne? Wenn man so drauf ist, wir hatten ja überschaubar 600 Urlauber. Die grüßt du dreimal am Tag, immer guten Tag, guten Tag, guten Tag und guckst denen in die Augen und weißt es auch. Und ich gehe dann so in Helsinki auf den Markt und wollte nochmal gucken, ob ich noch ein Eis irgendwo kriege. Da stößt mich jemand. Sind Sie Deutscher? Ja, sag ich, bin Deutscher. Können Sie mir sagen, wo hier die bundesdeutsche, wie heißt das?
Botschaft?
Botschaft ist?
Ja.
Nee, sag ich. Weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Der ist jedenfalls abgestiegen.
Der ist auch nicht wiedergekommen.
Der ist nicht wiedergekommen.
Und wie ist man damit an Bord umgegangen?
Ja, gut, da gab es ja einen Offizier für Sicherheit. Das war sein Job. Da hat sich ja noch zwei Zeugen zugenommen, hat die Kabine durchsucht. Das ganze Zeug wurde gesichert, sichergestellt, in den Seesack gepackt, Gärtnerlast oder Blumenlast reingepackt, das Ding, und dann war es erledigt.
Das ist ein Ding. Das ist spannend, ne?
Ja, aber ich muss sagen, als ich gefahren bin, so oft habe ich das nicht erlebt. Ich habe das ein, zwei Mal erlebt. Meistens waren es Kellner, denen es ihnen schon gut ging.
Mhm.
Weißt du, die dann wahrscheinlich einen Höhenflug gekriegt haben. Es gab ja auch so Abwerbungsversuche vom guten Personal, weißt du?
Echt?
Wo die gesagt haben, ach, kommst du uns und dann kannst du...
Du meinst, wenn die ihr für den Westen gefahren seid?
Ja.
Ach.
Können sie auch für Deutschland fahren, hier immer Deutschland oder so.
Ach. Es gibt's ja nicht.
Ja, ja.
Habt ihr denn so auch so irgendwie Kontakt, nicht Verbot, aber gab es da Kontaktbeschränkungen, wenn ihr mit dem Westen gefahren seid?
Nö.
Nee.
Eigentlich nicht, nein.
Nee.
Wir sollten nett und freundlich sein. Warum sollten wir Kontaktverbot haben?
Ja, aber ihr wurdet nicht angehalten mit dem Wording, dass ihr über manche Sachen nicht äußern dürft oder so?
Nein, das haben die ja gerade so geschätzt, dass wir so eine offene, freundliche Besatzung waren.
Ah, okay.
Also wir waren ja nicht so, als wären wir gebrieft worden, weißt du?
Ja, ja. Ja, aber so, weißt du, wie ich meine? Das wird ja naheliegend sein.
Nein, gar nicht. Total nett und freundlich und wir wurden auch nicht kontrolliert.
Mhm.
Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, als wenn wir da irgendwo kontrolliert wurden.
Aber es muss doch schon, Papa, ein irgendwie so ein erhabenes Gefühl gewesen sein, wenn ihr in Warnemünde, wenn ihr dann so als Besatzung dann aufs Schiff gegangen seid und die Menschen gucken euch an, so habe ich es immer auch empfunden, auch wenn ich nicht in der DDR zur See gefahren bin, aber bei euch muss ja noch viel extremer gewesen sein, so eine gewisse Bewunderung und toll und der fährt heute Abend los und der arbeitet dort. Habt ihr das auch so für euch mit diesem Stolz so verspürt?
Ja, vor allen Dingen, wenn wir dann, sag ich mal, im Februar wieder zurückkamen, braun gebrannt aus Kuba.
Im Winter, ja gut.
Und du bist dann mit deiner Familie spazieren gegangen und sahst aus, ne?
Ja, stimmt.
Ja, und dann fiel schon auf, ne? Ansonsten gab es ja keine Möglichkeit, dass die uns groß, wir haben angelegt und sind dann ruckzuck vom Bord gegangen. Meistens sind wir gegen 7 Uhr eingelaufen.
Ja.
Jeder wollte nach Hause und wir hatten ja alles soweit schon vorbereitet. Ich weiß nicht.
Du hast noch meistens noch eine hängen gehabt, ne?
Ich weiß nicht, wie es bei euch war, sag ich mal, am letzten Abend haben wir durchgetrunken, so und so bis morgens.
Ne? Oma hat immer zu mir gesagt, Oma war ja immer so lieb, Die hat immer, die hat mich ja auch mal von der Mole aus verabschiedet mit dem Schiff. Die, ja. Ich habe ja mit ihr immer so ein O gemacht bei der Mole, weil ich zu Oma gesagt habe, Oma, du musst ein O machen, sonst sehe ich dich vom Schiff nicht, weil wenn alle winken, ja, das macht keinen Sinn. Ich habe auch immer ein O gemacht, hat Oma auch immer gesehen. Und Oma hat dann immer gesagt, ja, und ich bin beim Einlaufen auch da. Da habe ich gesagt, Oma, da kriege ich die Augen noch gar nicht auseinander. Nee. Da bin ich gerade eine halbe Stunde im Bett.
Ja, genau so war es bei uns auch. Ja. Aber man hat sich sehr auf zu Hause gefreut und gerade wenn man so 2-3 Monate unterwegs war, war es schon ganz schön.
Dann hat es auch wieder gereicht.
Dann hat es auch wieder gereicht.
Obwohl es nach 2 Wochen wieder gejuckt hat.
Nach 2 Wochen fing es wieder an zu kitzeln. Da wolltest du wieder los. Da hast du keine Ruhe gehabt zu Hause.
Na,
weil du warst ja von morgen, Alec, du kennst es ja als Entertainment Manager. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es so, ich musste über jeden Künstler, den ich an Bord hatte, eine Beurteilung schreiben.
Ja, musste ich auch.
Seine fachliche Kompetenz einschätzen, wie kam er an und so weiter. Und da war ich meistens immer von morgens, um 7 war Rapport beim Oberzahlmeister und dann ging das durch bis abends 23, 24 Uhr. Da konntest du dich mal zwischendurch mal eine Stunde auf Sonnendeck legen und dich sonnen, wenn du nichts zu tun hattest. Aber erstmal muss das Tagesprogramm fertig sein, dann musste der ganze Ablauf muss im Laufen sein, sag ich mal. Und dann konntest du dich auch, da hat mir auch keiner vorgeschrieben, wie lange ich arbeiten muss oder was ich machen muss. Das hast du alleine entschieden. Ne?
Aha.
Aber war interessant.
Und wie war das für dich so, als du dann den ersten Einsatz hattest? Du solltest dann eingearbeitet werden, da war keiner da zum Einarbeiten. Hast du gesagt, weil irgendwie musstest du dann selber sehen, wie du dann das Ganze, das muss ja für dich erdrückend gewesen sein, mit dieser ganzen modernen Technik wie die damalige Zeit, oder?
Ja. Dazu kommt noch, wenn du denn so Bands drauf hast, die dann sagen, wir bringen unsere eigene Anlage mit. Ich sage, ihr habt keine Anlage an Bord, wir haben gar keine Kapazität für euch. Ne? Und dann musstest du natürlich, die hatten aber auch keinen Techniker mit. So, nun versuch mal die Anlage, die wir drin hatten, sag ich mal, auf den Stand zu bringen, dass sie sich auch so verstanden fühlten, wie sie es wollten. Und meistens war es ja so, dass sie sagen, klingt nicht, da müsst ihr anständig spielen.
Ne? Ja, stimmt.
Aber also, da gibt es ja so viele Sachen, ne, die man da beachten muss.
Ja. Unsere Tontechniker, ne, wenn die oben den Run-Through gemacht haben, also den Durchlauf, die Probe und die Solistin waren mal wieder unzufrieden mit dem Sound und so, da hat der Techniker immer von oben runtergerufen, du, das ist hier ein Mischpult und keine Kläranlage, da wo Scheiße reinkommt, geht auch Scheiße wieder raus.
Ja, genau so ist es. Das verstehen Sie wenigstens.
Das verstehen Sie wieder, ne? Ich sag, Mensch Jungs, ihr müsst aber ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben. Ja, aber so ist es doch, ne? Und auch mit den ganzen VHS-Kassetten, die ihr damals gehabt habt, mit den ganzen Videos, die auch mit den...
Wir haben ja noch Kameras, so eine Kameras gehabt hier. Mein Kulturassistent, wir haben dann auch so Meinungsumfragen gemacht. Wie gefällt es Ihnen an Bord? Was gefällt Ihnen besonders? Haben Sie einen Lieblingsplatz? Wie war es Essen und sowas? Shuffleboard oder sowas dahin, Volleyball geguckt, gefragt, wie es Ihnen gefällt. Und das haben wir dann abends gesendet und da waren die ganz glücklich, ne, dass sie sich mal im Fernsehen sehen konnten. Ne?
Super.
Also es war eine schöne Zeit, eine interessante Zeit.
Hat euch irgendwas gefehlt an Bord, so an Lebensmitteln? Es gab ja in der DDR eine chronische Knappheit für Lebensmittel und für Sachen, die man gerne gehabt hat.
Nein, wir haben Sachen kennengelernt, die wir noch nie hatten.
Echt, wieso?
Ja, das, also so viele Obstsorten, wie wir an Bord hatten, das war... Also wenn du heute in ein Fünf-Sterne-Hotel gehst, sag ich, das war alles da, vom Kaviar auch bis besten Fisch, bestes Fleisch. Und also
wirklich?
Wer da gemeckert hat, der war selbst dran schuld. Also diese Buffets, ich habe noch Bilder zu Hause, da sind die umgefallen, wenn ich nach Hause komme und die Bilder gezeigt habe.
Echt?
Ja, kann man sich nicht vorstellen.
War das noch was anderes, wenn ihr für den Westen gefahren seid?
Nee.
Nee, auch das Gleiche?
Das gleiche Programm.
Ah, okay, da habt ihr so kulinarisch so das Gleiche aufgefahren.
Wir haben kulinarisch für den Osten... die Westprodukte gefahren sogar.
Wie?
Na, für unsere Leute von der Gewerkschaft, die haben auch Joghurt gekriegt, den
wir
im Westen gekauft haben für Valuta und sonst was. Ja, wir haben ja nicht alles nur in Warnemünde gebunkert oder sowas.
Ach so.
Nein, wir haben auch überall, wo wir unterwegs waren, haben wir auch gebunkert und haben da eingekauft für Valuta.
Wahnsinn.
Also die hatten alles. Das Einzige, was sich sehr unterschieden hat, war natürlich der Anspruch an Weinen. Ne? Im Osten kannte man nur süßen Weißwein oder Rotwein. Da brauchtest du nur 2 Sorten haben, aber damit konntest du nicht
drüben.
Nein. Ich weiß, der Oberzahlmeister, das war ja nun der vom Grand Hotel in Berlin, der hat dann morgens immer Verkostung gemacht, der 9 Weine und Sektsorten, die er mit ins Programm genommen hat. Also das waren schon exzellente Weine, die da auch ausgeschenkt wurden.
Wahnsinn. Toll. Papa, und wenn, du hast mir immer erzählt, wenn ihr dann nach Kuba rübergefahren seid, waren das so ganz besondere Reisen für dich? Weil du, da durftest ja damals ja auch irgendwie so eine Führungsrolle mit dem Landgang übernehmen, ne?
Ich bin der Einzige, der an Land durfte, wo noch keiner, wo das Schiff noch gar nicht freigegeben wurde.
Warum?
Erstmal fand ich ja immer toll, die Reise, wir sind ja immer zuerst nach Santiago de Cuba gefahren. Mhm. Kultur, natürlich. Mhm. Ich war immer in diesen ganzen Läden drin, sag ich mal, wo die Mulattis getanzt haben.
Ja.
Und da war ja, das waren ja Shows, die da abgezogen wurden, ähnlich wie in Havanna, sag ich mal, Tropicana. Mhm. Bloß in einer kleineren Form. Und die kannte ich alle. Die kannte ich schon, die kannten mich. Und ich habe denen auch Strumpfhosen mitgebracht mit Netz, weil es dann nicht zu kaufen gab. Und so, da habe ich die gekauft hier bei uns, habe denen das mitgebracht. Ja, wir kamen, 2 Tage vorher ging es immer los mit dem Piratenfest. Da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Das war für uns immer der Höhepunkt, so muss man sagen, jetzt sind wir im Sommer.
Echt? Ne?
Auf einmal hast du 27 Grad von oben, ne? Alles geschmückt, das ganze Oberdeck. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir Piratenfest. Es ging morgens um 6 mit dem Wecken los. Das sind dann die Meute, der Piratenkapitän mit seinen Jüngern und die er da alle hatte. Ach. Durch und hat gegen die Tür gebullert und die Leute raus, kommt raus an Oberdeck jetzt hier, das Schiff geht runter. Ne?
Ach echt,
und,
ich hab's gesagt, nein Quatsch.
Ja, natürlich, wirklich? Ja.
Eiskalt.
Dann sind die alle rausgekommen, einige noch mit Schlafanzug, echt? Weißt du, ins Restaurant. Im Restaurant gab's den ersten Grüß und Schnaps, den P2, kennst du den noch?
Ja.
Den hatten wir vom Westen nur übrig gehabt, der musste weg. Da mussten die alle so ein P2 trinken, der war ja so ekelhaft. Super, naja, dann hat der Piratenkapitän, das war ich ja, oben am freien Oberdeck, die Festansprache gehalten, dass das Schiff gechartert wurde und dass heute Piratenfest ist und der Kapitän, der wurde seiner Macht enthoben, der musste mir den Schlüssel übergeben fürs Schiff und dann haben wir oben, Oberdeck, sag ich mal, diese Band, die Liveband spielen lassen, unten die Diskothek, dann hatten wir unten den Pool und dann haben wir so einen Stamm umgelegt, haben wir Beckenfüllversuch gemacht. Wie viele Leute gehen rein in den Pool?
Ach,
198 oder so in so einen 3x4 Meter Pool. Und dann haben wir so eine Spiele gemacht. Da musste man über diesen Pool, über diesen Stab kriechen, so auf allen Vieren, so festhalten, damit man nicht ins Wasser fällt.
Ja.
Und da von da eine Frau und von da ein Mann. Und da mussten die übereinander kriechen, damit sie auf ein anderes Ende kommen. Ein Gaudi ohne Ende gewesen.
Super.
Mit Neptuntaufe, mit allem drum und dran. Ja, dann kamen wir in Santiago de Cuba an. Und da standen schon meine Mulattis und die Trommler. Und das ging aber los unten. Und die Leute alle geguckt, oben einlaufen.
Ja, cool.
Oh, geil, ne? Die totale Show. Und ich dann runter vom Bord, vom Pub oben geordert für alle Wiener Würstchen. Das war für sie das Größte. Und Bier. Mhm. Dann kamen die Kellner und haben das dann runtergebracht. Und die haben und die alle mich begrüßt mit Küsschen links, Küsschen rechts und so. Es war traumhaft schön. Beneidet hat man mich da schon ein bisschen.
Bisschen, ne?
Ja.
Ja, wenn nicht. Ja. Auch der Oberzahlmeister.
Auch der Oberzahlmeister. Der etwas verklemmte.
Schön.
Ja.
Ja, ja, das ist ja schön. Und dann habt ihr da, wie lange habt ihr euch dann in Kuba aufgehalten?
Naja, du, das ging eigentlich immer so von Dezember bis Februar. Mhm. Also wir hatten die Reise hin bis Havanna ging die Reise. Ja. Havanna war dann Passagierwechsel. Da sind wir dann St. Vegas, Santiago de Cuba, Havanna wieder die Rundreise gemacht. Dann sind die wieder zurückgeflogen, die nächsten kamen wieder und das glaube ich 3-mal. Und dann wieder die Rückreise. Dann waren wir nachher im Februar wieder zurück in Deutschland.
Ja, du, aber immer das Trinken nicht vergessen. Ne?
Oh ja, schön.
Stößchen.
Das haben wir da auch nie vergessen.
Nee, ne?
Nee. Das war ja auch gut, ne? Als Offizier hattest du dann so einen Repré-Fond an der Bar, ne?
Mhm.
Jeder,
hab ich auch gehabt.
Wenn du, hast du auch, ne?
Ja.
Und jeder, wenn du eine weiße Uniform anhattest, so wie wir damals schick aussahen, dann kommen die auch und verwickeln dich in Gespräche und geben mal einen Whisky aus, dann musst du auch, ne? Kannst du nicht wie ein Loser da stehen und kannst sagen,
nee, ich lass mich nur einladen.
Ich kann leider nicht. Weil
ich darf auch keinen Alkohol trinken.
Und dann der Oberzahlmeister am nächsten Mal, musstest du immer so einen Schein unterschreiben, was du da ausgegeben hast. Mhm. Na, Genosse Schulz, 12 Whisky, das ist aber ganz schön viel. Das hat mit Repré nicht mehr viel zu tun. Das war wohl ein kleines Besäufnis gewesen, oder? Nein.
Aber
das hat keinen Menschen interessiert.
Das bei uns also war das auch so, ne?
Wenn also stand dann eine Flasche Whisky, stand an jeder Bar, sag ich mal, über die ich auch verfügen konnte.
Ich wurde zum Anfang, als ich in der Entertainment-Manager war, haben die auch mal gesagt, also, hier Alex, wie sieht denn das aus, deine AC-Karte, gestern Abend 150 Euro, dann wieder 100 Euro, das war ein bisschen viel, ne? Ich weiß nicht, was die Kollegen so machen, aber ich habe gehört, es gibt beliebtere Entertainment-Manager auch nicht so beliebte Entertainment-Manager. Und mit dir trinken sie gerne immer ein.
Ja.
Man muss immer einen ausgeben können, mal eine Bar geschnasselt. Was soll das? Nee, so
und,
ist es.
Und man muss ja mal gucken, ob man mit Leuten spricht, die Selter trinken oder die einen guten Whisky trinken.
So ist es.
Die bezahlen natürlich auch ganz anders.
Ja klar, nee, das ist natürlich klar. Und warum hattest du denn zum Anfang gleich den Ruf weg, dass du so ein scharfer Hund bist?
Ja, ich hatte das große Pech, dass ich eine Band mit hatte. Und du weißt ja, dass es so und so immer sehr karg ist, Programme zu gestalten mit einer Band, dann vielleicht noch drei Solistinnen zu haben und vielleicht noch ein Tanzpaar. Und dann war das auch schon nachher langsam erschöpft. Ein Diskotheker noch.
Ja.
Das war dein Künstlerpotenzial, mit denen du aber 6, 7 verschiedene Veranstaltungen in der Woche machen solltest.
Wahnsinn.
Vom Cocktail International bis Steuerbord gegen Backbord. Da haben wir uns schon Sachen einfallen lassen, da brauchten wir gar keine Künstler. Da haben wir mit den Leuten Ringelratz gespielt hier oder sonst was. Mhm. Hauptsache, die waren beschäftigt. Mhm. Ne? Naja, und da hatte ich eine Band mitgehabt, die hatten den Frontmann kurz vor der Reise verloren. Und nur hat der eine Gitarrist versucht, Keyboard zu spielen und die konnten natürlich keine Programmbegleitung machen für die Solisten. Da musste ich für einen Titel 3 Stunden üben und die Zeit hatte ich nicht. Mhm. Ne? Dann habe ich die Künstleragentur angerufen und habe gesagt, sobald ich in Havanna bin, möchte ich eine neue Band haben.
Mhm.
Und die alte fliegt ihr bitte aus.
Oh.
Unter anderem auch Maria Frederowski. Mhm. Habe ich auch ausfliegen lassen. Weil die bei den Solisten, die wollte immer als Erste singen, hat dann ihren... Was hat sie immer noch gesagt? Sagen alle Männer alle. Ich weiß nicht mehr, das war ihr ganzer Hit. Den hat sie auch gesungen und die nachfolgende Künstlerin, den Titel wussten sie ja von der Besprechung, den hat sie auf Lala als Zugabe gegeben. Ich sage, das kann es ja wohl nicht geben. Sag ich,
ach.
Ne? Ja, ich wusste gar nicht, wie sie sich verhalten soll.
Die ist ja sehr kollegial gewesen.
Sehr kollegial. Ja, so war sie aber auch. Ne?
Ja.
Naja. Das war, jedenfalls musste ich die auch ausfliegen.
Toll.
Und als dann die nächsten Künstler kamen aufs Schiff und ich sage, ihr seid alle so ruhig, so waren die ja sonst gar nicht. Ne? Jeder hat da versucht, mit ihren Schnack zu machen, um sich beliebt zu machen, um ne, Vorteile zu haschen. Ne?
Genau.
Ich sage, ihr seid alle so verklemmt. Ja, die haben gesagt, von der Künstleragentur haben sie gesagt, wenn der Schulz an Bord ist, da benehmt euch bloß anständig, der schmeißt euch runter. Ne? Dadurch hatte ich meinen Ruf weg. Ich habe damit gut leben können. Also mich sollten sie auch nicht lieben, ne?
Nee, ne?
Ich wollte ein anständiges Programm abliefern. Mhm. Einer, der immer eine sichere Bank war Horst Köppert. Da brauchte ich gar nichts zu machen.
Echt?
Sonst habe ich ja immer noch abends die Veranstaltung moderiert.
Mhm.
Der hat alles übernommen. Der hat die Künstlerproben gemacht. Der hat alles gemacht. Alex, du brauchst dich um nichts zu kümmern, das mache ich.
Toll.
Und das war toll. Da hast du gemerkt, das ist natürlich... Roland Neudert, sagt dir der noch was?
Nee, ne? Aber ich habe da keine Ahnung von.
Also das waren alles die Spitzenkünstler, aber das waren schon Götter. Der kam sich schon vor wie ein Gott. Ne?
Echt?
Also er möchte ja auch eine Kapitänskabine haben. Ne? Ich sage, du kannst nach Hause fahren.
Wenn du, möchtest, wenn du willst, kannst du nach Hause fahren. Ja,
ich brauche dich hier nicht. Ne?
Schön, ja?
Ja.
Also so Wahrnehmungsgeschichten. Ne?
So Wahrnehmungsgeschichten, ja. Naja, die waren dann Landgötter. Ne? Dachten, sie sind an Bord auch, ne?
Du, hatte ich aber auch gehabt. In Dienststellung Aida Stella habe ich einen Comedian gehabt, der sehr bekannt ist in Deutschland. Ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber macht man nicht. Der sehr bekannt ist, auch im Quatsch-Comedy-Club oft aufgetreten ist. Ist wirklich eine bekannte Nummer. Der war geplant für 2 Shows und wir haben die erste Show gemacht zum Anfang der Reise und das war eine absolute Katastrophe. Also live ging das überhaupt gar nicht. Das Theatrum wurde immer leerer und es war, man hat richtig gemerkt, er hat sich unwohl gefühlt auf der Bühne. Das ging wirklich, da saß nicht ein Gag. Nichts.
Das ist aber schwach denn.
Es war wirklich.
Der erste Gag muss schon sitzen.
Ja, aber es war wirklich schwach. Und dann habe ich mit dem Management gesprochen, wegen der zweiten Show, habe ich gesagt, du weißt was, das machen wir nicht. Wir machen keine zweite Show, sage ich. Das können wir nicht machen. Ich sage, weißt du, das ist alles okay. Das hat nicht funktioniert, das ist auch kein Problem. Das ist aber manchmal auch ein bisschen publikumsabhängig. Ja. Ich weiß, das liegt nicht immer nur am Künstler.
Nee.
Ich habe gesagt, aber wir tun ihm damit keinen Gefallen, wir tun auch den Gästen keinen Gefallen. Lass den sich so ein bisschen unter die Leute mischen, das macht er auch toll. So ein bisschen socialisen, ein bisschen netten Kontakt aufbauen mit den Leuten und Spaß haben, Fotos machen. Aber für eine zweite Show ist das passt einfach nicht. Ne? Und da waren die natürlich total angezipft, wie ich mich dagegen entscheiden konnte.
Hattest du eigentlich als Entertainment-Manager Einfluss darauf, wer als Künstler an Bord kommt?
Bedingt. Also eigentlich nicht, muss man einfach sagen. Also nein, hat ein Entertainment Manager nicht, weil der Entertainment Manager hat eigentlich eher so die operative Rolle an Bord, dass er mit dem Programm, was aus Hamburg zusammengestellt wird und geplant wird, dass er das einfach auf die Bühne bringt und dass da auch die Qualität stimmt. Mhm. Es ist bloß bei, ich habe ja nun einige Indienststellungen mitmachen dürfen und da ist ja die Planung für die Indienststellung, für die Taufe, für die Veranstaltung so, dass man auch in den Austausch geht und schon sich austauscht, was gut funktioniert und was vielleicht eine gute Idee sein könnte. So habe ich mir für Aida Stella zum Beispiel mein Trio und so ein paar Sachen aussuchen dürfen, was ich gerne hätte. Mhm. Ja, das ist dann ein Vorteil. Ja, wenn du weißt, dass es gut funktioniert, macht es ja auch Sinn.
Ja, du hast ja auch fast 100 Mitarbeiter gehabt.
Ja. Aber das ist natürlich, weißt du, trotzdem ist das Thema Seefahrt ja zur damaligen Zeit noch ein bisschen was anderes gewesen, weil du ja andere... Heute kann ja jeder, der ein bisschen Geld sich zur Seite legt und spart, kann eine Kreuzfahrt unternehmen. Früher war das ja überhaupt nicht so. Das war ein absolutes Privileg zu reisen als Gast, wie du es schon beschrieben hast, als DDR-Bürger. Und es war ein Privileg, darauf zu arbeiten, was zu meiner Zeit damals aber auch noch der Fall war. Da ist auch nicht jeder genommen worden, muss man einfach so sagen. Und zu deiner Zeit war es halt auch so, dass es ausgesucht war. Wie habt ihr denn das damals erlebt, als es dann hieß, da passiert irgendwas, die Mauer ist gefallen.
Weißt du, Ali, wir haben diese Nachrichten gar nicht so wahrgenommen. Das ist ungefähr so, als wenn du heute zu Hause bist und guckst keinen Fernseher. Weil wir waren so beschäftigt rund um die Uhr, ich habe mir überhaupt keine Nachrichten angeguckt.
Ja.
Und die Nachrichten, die wir selbst so als an Bord vermittelt haben, wo unsere Kammerstewardessen oder unsere Restaurantdamen mal diese Nachrichten gesprochen haben, abends über 10 Minuten, die habe ich mir gar nicht angeguckt, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. Mhm. Da war ich meistens schon in den Veranstaltungen drin. Mhm. Wir haben das nicht groß mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber es hat sich ja dann rumgesprochen an Bord.
Ja, es spricht sich rum und es war schon ein bedrückendes Gefühl, aber es hat keiner dran geglaubt, dass hier irgendwie von heute auf morgen hier eine Wiedervereinigung passiert oder dergleichen. Sicherlich wird es ein bisschen Rambazamba geben, wird auch Demonstrationen geben. Wir haben bloß gehofft, dass da keine Waffen eingesetzt werden oder dass irgendwelche Menschen erschossen werden. Aber ansonsten haben wir da an Bord nicht groß was mitgekriegt.
Und hat sich denn für euch was verändert, als es dann so war? Du bist ja bis zum Schluss gefahren.
Ja, ja. Ja, es hat sich schon einiges verändert. Ne? Ich bin... Die Reisen dann, als ich dann 90 nochmal fuhr, die Reisen, da habe ich ja auch mit dem Kapitän so Talkshows gemacht, wie ihr sicherlich auch, so wissenswert ist, oder ein Chefkoch mal interviewt, so eine Talkshow gemacht. Und da haben schon einige gesagt, na, ihr seid ja ganz schön privilegiert gewesen, oder seid es ja immer noch. Ne? Also da,
ja.
Also die haben uns beschimpft. Was früher haben sie uns auf Händen getragen, da haben sie sich auf dem Tagesprogramm eine Unterschrift von dir geben lassen, wie toll sie das fanden. Sie haben jetzt von 12 Führungsoffizieren dort hier die Unterschriften gesammelt. Nachher wollte von dir keiner mehr was wissen. Und das war, ich hatte das große Pech. Die letzte Reise, die ich da gemacht habe, die ging nach Leningrad von Warnemünde und dann Gdynia, Leningrad, ne? Also Odessa noch und sowas, alles, was da alles mit bei war, der Tour.
Odessa, das ist aber unten im Schwarzes Meer.
Nee, Odessa meine ich nicht. Ich meine Gdynia und Tallinn.
Tallinn. Genau.
Und jedenfalls gehe ich an Bord und da sagt mir der Kapitän, sagt der Herr Schulz, oder Genosse Schulz, Sie müssen die Funktion des Reiseleiters mitmachen. Unser Reiseleiter kommt nicht mit.
Wie?
Na, der FDGB-Reiseleiter, der hat Angst gehabt, der ist nicht mitgekommen.
Aha, und nun?
Und sollte ich den Reiseleiter mitmachen. Und das Erste, was sie machen müssen, sobald wir auslaufen in Warnemünde, den Leuten sagen, dass wir in Leningrad nicht von Bord gehen dürfen. Wir sind ja jetzt bundesdeutsche Bürger.
Ach du Neune.
Ja, nun freuten die sich aber alle. Leningrad war ja mit einer der
Highlights.
Der Metropolen, sag ich mal. Da.
St. Petersburg heute.
St. Petersburg, ne?
Ja. Kann man heute aber auch nicht mehr hinfahren.
Kann man nicht.
Aktuell nicht.
Nein. Jedenfalls war das ganz beklemmend für mich. Da haben sie mich belegt, also mich beschimpft da im Café Neptun. Und
muss man aushalten.
Ja, gut. Ich
wenn man gesagt, Leute auf Whisky einladen kann, muss man sich auch beleidigen lassen können.
Das Schmerzensgeld hat man schon gekriegt. Ne?
Ja, okay.
Ja, das war natürlich eine blöde Situation und dann machte das nachher auch keinen Sinn mehr, weil keine Reisen mehr kamen.
Genau.
Dann lag das Schiff nachher im Überseehafen und da habe ich dann schon heimlich für die Versicherung gearbeitet in der Zeit.
Echt?
Und habe Rentensparprogramme verkauft.
Ach, du hast dann bei der Versicherung angefangen, genau.
Ja.
Ich weiß noch, wie du angequatscht wurdest auf der Straße damals.
Ja, kam ich gerade aus dem Mittelmeer. Mhm. Da sollte Mutti noch mitfahren, mitreisende Ehefrau, und dann war es gestorben, sag ich mal. Dann ging es nicht mehr.
Aha, und dann hast du, okay. Dann ist das Schiff, dann hat man die Fahne eingeholt?
Ja, die hatten eine Notbesatzung draufgelassen. Mhm. So, und die blieben auch drauf und die wechselten sich auch laufend ab, damit die auch mal nach Hause fahren konnten, ne? Die anderen, ne? Aber keiner wusste, was passiert. Es wurde mit keinem gesprochen. Welche Perspektive haben wir? Was ist? Und alle hingen in der Luft.
Und du hast dann die Chance ergriffen, hast dich dann.
Nein, der freien Wirtschaft. Also meine Kollegen hier, mein James, der Bademeister, und sie, der Rach, die teilten mir dann mit, sie fahren nicht mehr. Ich sag, du musst jetzt fahren, ich habe jetzt frei, ich komme gerade aus dem Mittelmeer, sag ich mal, ich komme gerade zurück. Ich hatte jetzt die Tour weg, ne, jetzt bist du dran, ne? Na, jedenfalls fiel die aus, Gott sei Dank, brauchte ich da auch nicht mit. Und dann habe ich gesagt, wenn die auch noch abhauen, was machst du denn jetzt? Na, dann habe ich gedacht, ein Haus auch ab.
Okay.
Kündigst. Ich habe keine Perspektive für mich gesehen, weil ein Kulturoffizier brauchte keiner mehr. Ich hätte vielleicht noch als Bademeister oder als Mitarbeiter in der Kulturabteilung arbeiten können, aber das war nicht mein Anspruch.
Okay, und dann hast du einen Sack gehauen und dann, super. Heute trefft ihr euch aber immer noch alle.
Ja.
Das ist schön. Das ist also, dass man diese innige Beziehung, die man ja an Bord zu Crewmitgliedern aufbaut, mit denen man viel Zeit verbringt und mit denen man sich gut versteht, das ist natürlich was Besonderes. Auch das, was ich so erfahren durfte. Aber bei euch ist es so, ihr trefft euch nach all den Jahren immer noch wieder.
35 Jahre ist es jetzt, ja. Und wir haben in der Regel in den letzten 35 Jahren so alle 3-4 Jahre ein Treffen gemacht.
Ein Akuna-Treffen.
Also nur Besatzungsmitglieder.
Ja.
Mal auf Insel Rügen, mal unten in Cottbus, mal hier in Linstow. Und wir waren ja insgesamt 400 Besatzungsmitglieder. Mhm. Also zwei, muss ja immer doppelt belegt sein, wegen Austausch. 200 waren immer an Bord. Also wir hatten Betreuungsschlüssel von 1:3 oder so ungefähr. Ein Besatzungsmitglied, 3 Passagiere. Von den 400 waren zum Beispiel vor 2 Jahren noch 199 da.
Toll.
Kapitäne auch, die früher gefahren sind, Zausch oder Böttcher oder so, die auch noch da waren.
Die haben ja nachher auch bei AIDA gearbeitet.
Also es war schon interessant, muss ich sagen.
Es gab viele Kollegen von dir, die auch nach der Wende dann der Seefahrt treu geblieben sind, muss man sagen. Die haben dabei der deutschen Seereederei, die wurde übernommen dann nachher.
Und Ali, es war ja kein Problem für die seemännischen Berufe. Die haben ja weiter eine Perspektive gehabt.
Ja, das stimmt.
Aber das, was wir jetzt, was uns ausmachte, das gibt es ja nicht mehr. Da gibt es wie es ja jetzt gibt, sag ich mal, eine Kulturabteilung und was nicht alles.
Entertainment. Nur auf Englisch.
Ja.
Ja, verstehe ich. Aber es gab viele, die dann nachher auch bei AIDA angeheuert haben und gefahren sind, die du auch noch kanntest, ne? Zum Beispiel Klaus Große war ja lange Jahre auch General Manager und Hoteldirektor oder
Restaurantleiter Klaus Große.
Genau, super Typ.
Er war der Zweitbraunste an Bord.
Der Zweitbraunste. Aber er würde sagen, er war der Braunste.
Ja, das hat er immer gesagt, aber ich war der Erste.
Ja.
Als ich drauf war, war er noch nicht da.
Aber
er kam ja vom Palast der Republik.
Ja, genau. Ne? Wahnsinn. Du bist mit dem gefahren und Papa, was lustig ist, ich bin mit ihm ja auch gefahren.
Ja, ich weiß.
Mit Klausi habe ich schön zusammen Reisen gemacht. Wir sind beide gerne abends auch mal in die Sauna gegangen, in die Crew-Sauna, da saßen wir beide. Er natürlich war wirklich, Klaus war Schoko-Klaus, ne? Der war immer braun. Wie der das gemacht hat.
Und vor allen Dingen war es ein ganz feiner Kollege.
Ein ganz lieber Mensch.
Ja.
Und mit wem hast du dich immer gut verstanden? Du hast James gesagt, du hast noch...
Kobi, das war der Seemann, und Dieter Rach ist mein Stellvertreter gewesen,
wenn
ich nicht da war.
Nächstes Jahr, Papa, haben wir eine besondere Reise vor. Wir vom Heimathafen aus, wir haben uns gefreut.
Du hast es ermöglicht.
Nein, ich habe gar nichts ermöglicht. Wir haben ja zumindest mal die Organisation übernommen. Ja. Und wir haben nächstes Jahr, 2026, ein Akrona-Treffen geplant im Oktober auf AIDA Mar. Da haben wir eine Kurzreise uns ausgeguckt, wo wir dann das ausgeschrieben haben. Wir haben jetzt schon insgesamt 90 Buchungen für die Reise, ne, die mitfahren wollen.
Toll. Wahnsinn.
Das wird ein tolles Interview. Wir beide fahren auch mit.
Ja, ich freue mich da sehr.
André kommt auch mit vom Heimathafen. Da sind wir im Dreier gespannt. Super. Und wenn das Ganze organisieren. Ich glaube, das wird ganz witzig werden. Und das zeigt uns auch mal wieder, dass Seefahrt verbindet nicht nur die Gäste, die sich begeistern für das Thema Seefahren und Kreuzfahrten. Und das bleibt einfach. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Art, damit zu leben und natürlich auch es zu erfahren als Gast.
Du bist ja nun ein sehr erfolgreicher Unternehmer geworden.
Och, geht's.
Also ich freue mich, man sagt ja immer so, ne, wenn die Kinder erfolgreicher sind als die Eltern.
Bin ich ja nicht.
Dann können die Eltern ja in ihrer Erziehung nicht viel falsch gemacht haben, ne?
Naja, es gehört zu allem immer auch ein bisschen Glück, Ehrgeiz, Fleiß, So ist das Leben nun mal. Aber ihr wart ja alle sehr fleißig. Wir sind ja eine sehr fleißige Familie. Und vor allen Dingen, Papa, was ich sehr schön finde und schätze, dass wir uns ja auch immer noch alle gegenseitig unterstützen. Mutti leitet ja den Standort in Rostock. Ja. Da freue ich mich sehr drüber. Julia macht alles, was mit Marketing zu tun hat bei uns. Auch eine große Hilfe. Marlene macht bei uns die Buchhaltung. Du bist für uns mit den Events dabei. Du hast natürlich jeden Standort mit ausgebaut, tatkräftig. Das finde ich auch super. Und mit dem Arkona-Treffen für Gruppen. Mit André zusammen, der freut sich auch. Der ist ja auch unser Gruppenexperte. Also ringsum, es ist ein schönes Thema, Kreuzfahrten als Familienunternehmen, das zu betreiben. Und Papa, wir haben jetzt wirklich vieles erzählt.
Ja.
Da war vieles dabei. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
Danke.
Ja, ich muss Danke sagen, dass man das einfach mal so durchspricht.
Schöne Erinnerungen sind das.
Und ja.
Das war mit die glücklichste Zeit meines Lebens, muss ich sagen.
Schon, ne?
Ja, weil es so neu war alles und so aufregend und so interessant. Und man kann ja gar nicht glauben, dass es solche Jobs gibt. Die erste Zeit, als ich dort auf dem Schiff rauf war und bin nach Kuba rübergefahren, habe ich gedacht, ich bin im Urlaub. Weil ich kannte sowas. Ich kannte das nicht.
Ich dachte auch mal, das kann nicht der Erste
sein. Das kann ja keine Arbeit sein.
Nein, dass die mich jetzt auch noch dafür bezahlen wollen.
Ja, richtig.
Ja, so ging es mir auch
mal. So ging es mir. Zumindest als ich aufstieg, sag ich mal. Ne? Ja. Das war so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, das ist ja ein Job hier, ist ja herrlich.
Ja, und weißt du, was ich immer dachte, wenn wir dann so die Welcome-Veranstaltung hatten, wo wir dann hinter der Bühne standen und uns vorbereitet haben für die Begrüßung, ne? Und ich da mit dem General Manager da immer stand oder Clubdirektor damals, und du denkst dir, ja, da stehen jetzt 1500 Leute draußen, die freuen sich auf den Urlaub, die freuen sich, dass sie uns sehen, dass wir sie begrüßen können. Was tust du hier eigentlich überhaupt? Warum geben sie dir ein Mikro in die Hand und du begrüßt die Gäste? Das kann doch nicht deren Ernst sein, ne?
Ja.
Ja, aber so ist das nun mal. Also Leidenschaft verbindet. Ich hoffe, wir haben allen so einen ganz kleinen, netten Eindruck gegeben, wie es damals zu DDR-Zeiten bei dir gewesen ist. Das war wirklich spannend. Danke dir, Papa, dafür. Und wir werden uns sicherlich nochmal zu dem einen oder anderen Thema austauschen.
Gerne.
Wir werden jetzt mal diese Flasche Rum noch austrinken und wünschen euch allen da draußen einen schönen Tag und tönet Sachen, die ihr noch vorhabt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder mit einschaltet zum Podcast Heimathafen. Moin, der Kreuzfahrt-Podcast. Und mit Thorsten bin ich ja das nächste Mal wieder im Talk. Thorsten sitzt ja normalerweise da, wo du jetzt sitzt. Und wir schnacken immer ein bisschen über die Kreuzfahrtwelt mit neuen Themen. Bin ich gespannt drauf, was wir jetzt die nächsten Wochen wieder zusammenbringen. Schaltet gerne ein und wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne auch Themen, die euch beschäftigen, die euch bewegen, auf moin@heimathafen.com. Da ist unser E-Mail-Postfach für euch genau richtig. Folgt uns gerne, empfiehlt uns gerne weiter, wenn ihr Lust habt dazu. Und bleibt vor allen Dingen schön gesund, neugierig und kreuzfahrtbegeistert.
Vielen Dank, Ali.
Danke dir, Papa.
Danke, mein Junge.
Lass mal gut schnasseln noch ein.
Junge, Prost.
Prost.